wenn du dich und deine Familie als Tiere malen müsstest, welche Tiere würdest du für wen auswählen? Vor genau dieser Aufgabe stand meine älteste Tochter vor ein paar Jahren und ich finde, sie hat sie mit Bravour gemeistert. Sich selbst hat sie als Gepard gemalt, Junia war die kleine Schnecke, Carina die weiße Eule, ich war ein Löwe, habe mich sehr geehrt gefühlt und ihren großen Bruder hat sie als Faultier gemalt. Und treffender wäre es nicht gegangen, er war dann sogar zu müde, um sie für diese Frechheit irgendwie zu bestrafen. Welches Tier würdest du dir zuordnen? Welches Tier wärst du gerne? Und welches befürchtest du vielleicht zu sein? Ich bin ja sehr dankbar, von meiner Tochter als Löwe charakterisiert worden zu sein und nicht als Ameise oder als Stinktier oder so. Der Traum unserer Gemeinde hier ist es, dass ihr hier alle als Tiger dargestellt werdet. Unser Gottesdienstsaal soll also zu einem Tigerkäfig werden. Von unserer Art, von unserem Wesen, von unserem Herangehen her, wie wir unseren Glauben leben wollen, würden wir uns wünschen, dass wir alle zu Tigern werden, zu ganz besonderen Tigern. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob der Camper jetzt komplett durchgeknallt ist, nein, ist er nicht, aber die schlechten Wortspiele haben ein neues Niveau erreicht. Denn die besonderen Tiger, die ich meine, sind die Ermutiger. Wir wollen Ermutiger sein, die anderen Menschen durch ihren mutigen Glauben dazu befähigen, es uns nachzumachen, Jesus mutig nachzufolgen. Und dabei wollen wir weniger unsere Worte als vielmehr unsere Taten sprechen lassen. Und darum soll es in unserer neuen Predigtreihe gehen. Wir wollen uns ansehen, was der Glaube für Auswirkungen auf unseren Alltag hat. Jetzt kann man einwenden, Chris, darum ging es doch erst in der letzten Predigtreihe, oder? Stimmt schon, aber da haben wir unseren Fokus vor allem auf das diakonische Handeln gelegt. Jetzt geht es um unseren ganz schnöden Alltag. Wie beeinflusst unser Glaube unseren Umgang mit unserem Partner, unseren Kindern, unseren Nachbarn, unseren Eltern, unseren Kollegen, unseren Geschwistern hier in der Gemeinde? Und das nicht zu irgendwelchen besonderen Anlässen oder Notfällen, sondern im ganz alltäglichen Wahnsinn. Da wollen wir Tiger sein, Ermutiger. Und ganz ehrlich, meine Frau verdreht schon immer die Augen, wenn ich mit meinen Wortspielen komme, aber dieses jetzt ist so doof, dass es hoffentlich hängen bleibt. Und immer wenn ihr in den nächsten Wochen von Tigern lest, hört, einen irgendwo seht, denkt ihr hoffentlich an unsere Predigtreihe hier. Und unsere Tigertrips werden wir komplett aus der Bergpredigt beziehen. Hier redet Jesus sehr klar darüber, wie Gott sich das Leben seiner Nachfolger vorstellt. So deutlich, dass es teilweise schon fast wehtut. Lasst euch überraschen und vor allem herausfordern, unseren mutigen Glauben in die Tat umzusetzen. Und damit legen wir auch direkt mit der ersten Predigt so richtig los. Das Thema heute ist Leuchtfeuer sein. Und wenn ich an Leuchtfeuer oder an Licht denke, dann gibt es da Szenarien, die wiederholen sich bei Familie Camper, vor allem in der eher dunklen Jahreszeit, immer wieder. Es gibt in unserer Familie, wie soll man sagen, unterschiedliche Auffassungen davon, wie eine adäquate Beleuchtung während eines gemeinsamen Essens auszusehen hat. Auf der einen Seite ist da meine Frau. Die mag es eher gedimmt, mit Kerzenlicht, verschiedenen, meist indirekten Lichtquellen, weit im Raum verteilt. Ja, das schafft eine romantische, heimelige Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen können. Und auf der anderen Seite bin dann ich. Ich sehe gerne, was ich esse. Ich sehe auch gerne, mit wem ich esse. Und die Beleuchtungsvorstellungen meiner Frau führen dazu, dass man sich eher auf Verdacht die Speisen auf den Teller tut, also sowohl was das man da isst, als auch wie viel man isst. Man läuft Gefahr, Dinge umzuwerfen, die vor einem stehen, weil man sie einfach nicht sieht. Ich mache gerne das Licht an. Also das große Licht, diese Lampe, die über unserem Esstisch hängt, weil dafür haben wir sie da ja hingehängt. 5 Leuchtmittel, die den Tisch wunderbar ausleuchten. Man sieht, was man isst, man sieht, mit wem man isst. Wunderbar, herrlich. Gut, man sieht auch, wie die Kinder rummanschen. Man sieht, was man hätte vielleicht noch aufräumen können. Na gut, aber ungemütlich, wie Carina das behauptet, also ich finde nicht wirklich. Sie meint, es wäre eher OP-Atmosphäre. Aber sie übertreibt da maßlos. egal, welche Beleuchtungsvariante man jetzt bevorzugt, einig sind wir uns alle, dass Licht im Leben wichtig ist. Ein Leben ohne Licht kann und will ich mir gar nicht vorstellen. Egal welchen Sinn man verliert, ich glaube, blind zu werden, nichts mehr sehen zu können, das toppt alles. Und trotzdem irren unfassbar viele Menschen um uns herum durch ihr Leben und sie sind blind. Sie sehen zwar, was vor ihnen liegt, aber innerlich sind sie in absoluter Dunkelheit. Sie irren durch ihr Leben und suchen den Sinn, sie suchen ihr Ziel. Ob sie so formulieren können oder nicht, ist egal. Jeder Mensch sehnt sich nach erfülltem, nach zielgerichtetem Leben. Und der Großteil der Menschen erreicht das nicht, weil sie sich vor lauter Dunkelheit verlaufen. Und das immer und immer wieder. Und ihnen das Licht schlicht fehlt, ihren Weg zu finden. Und Gott hat was gegen Dunkelheit. Und das gleich im doppelten Sinne. Er mag keine Finsternis. Er will, dass Menschen beleuchtet leben. Und er hat auch ein Mittel dazu. Dich. Du bist es, der den Menschen Licht bringt, der ihnen den Weg weist. Du bist die Taschenlampe Gottes. Jesus verwendet hier ein Doppelgleichnis von Licht und Salz, um unsere Funktion für die Menschen um uns herum zu demonstrieren und macht damit klar, ihr seid lebenswichtig für euren Nächsten. Hört selbst, ich lese euch den kurzen Predigttext vor, Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Hause Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst uns sehen, was es mit unserem Licht und unserer Salzkraft macht, wenn wir für Jesus Feuer und Flamme sind, wenn wir mutig glauben, wenn wir ihm nachfolgen. Wie ich schon gesagt habe, verwendet Jesus hier ein Doppelbild sozusagen. Licht und Salz stehen für Aufgaben, Funktionen, die wir in dieser Welt haben sollen. Beide beleuchten unterschiedliche Nuancen, verschiedene Facetten. Im Groben und Ganzen aber bedeuten die beiden Sachen dasselbe. Die Bilder deuten dieselbe Richtung. Und darum werde ich die heute in der Predigt auch nicht nacheinander und getrennt voneinander anschauen, sondern ich werde mir das zusammen behandeln und mal gucken, welche unterschiedlichen Schwerpunkte Jesus da setzt. Beginnen möchte ich mit unserem Status, der uns hier von Jesus zugesprochen wird. Wir müssen an dieser Stelle genau hingucken, was Jesus sagt, denn wir legen es leider automatisch oft falsch aus. Jesus sagt hier, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Grammatisch ist das hier ein Indikativ, die Seinsform. Was steht hier nicht? Hier steht kein Imperativ, also keine Befehlsform. Jesus sagt nicht, werdet das Licht der Welt. Er sagt nicht, werdet das Salz der Erde. Er fordert uns nicht auf, irgendeinen Status zu wechseln, uns irgendwie zu verändern. Er möchte nicht, dass wir aus einem faden Brocken zu einem würzigen Salz werden. Er sagt auch nicht, dass wir unsere Flamme endlich anzünden sollen und endlich mal anfangen sollen zu brennen. Jesus gibt uns hier keinen Befehl. Was hier auch nicht steht, ist ein Konjunktiv, also eine Möglichkeitsform, weder der Zukunft noch der Vergangenheit. Jesus sagt nicht, wenn du dich in deinem Leben mal angestrengt hättest, dann wärst du vielleicht Licht für deine Mitmenschen gewesen. Er sagt auch nicht, wenn du dich voll reinkniest, dann hättest du die Möglichkeit, diese Welt zu salzen. Das Potenzial liegt in dir, streng dich tüchtig an. Leider hören wir als Christen unserer Prägung oftmals das, was Jesus hier gar nicht sagt. Wir hören das voll auf dem Appellohr. Wir wollen schaffen, leisten, etwas tun. Ja klar, es ist alleine Gnade, aber wir müssen doch. Und das hat nachher auch noch seinen Platz. Keine Angst, wir dürfen uns noch engagieren, wir dürfen uns noch einsetzen, aber nicht hier und jetzt. Das ist wichtig, das hier ganz klar auseinandergehalten zu bekommen. Jesus sagt hier, dass du Licht und Salz bist. Du bist Licht. Du bist Salz. Das ist dein Wesen. Das ist deine Natur. Du musst dich nicht dahin entwickeln. Du musst das nicht werden. Du musst nicht lichtiger oder salziger werden. Du bist es schon. Egal, was du tust oder lässt. Das ist wie mit Menschsein. Du bist ein Mensch, ob du dich so benimmst oder nicht. Du bist als Mensch geboren, also bist und bleibst du ein Mensch, bis zu deinem Tod. Und du wirst nie eine Stubenfliege oder ein Auto werden, wenn du dich anders verhältst, egal wie du dich anstrengst. Du bist von allem her, von deinen Genen, von deinem Aussehen, von deiner Art her, vor allem ein Mensch. Jesus hat dich zu seinem Kind gemacht. Du bist von Neuem geboren worden. Er hat dich aus deinem alten Leben, aus der Verlorenheit herausgeholt. Er hat dir eine völlig neue Identität gegeben. Das Alte, was es mal gab, der alte Chris, der ist weg. Es gibt nur noch den Neuen. Darum bin ich, darum bist du, wenn du an Jesus glaubst, Salz und Licht. Das entspricht deinem neuen Wesen in Christus. Weil du zu Jesus gehörst, bist du Salz und Licht. Punkt. Es kann also heute hier in der Predigt nicht darum gehen, dass ihr hört, dass ihr so werden müsst, dass es hier um Transformationsprozesse geht. Das erste Ziel für mich heute ist hier, dass ihr genau das versteht. Licht und Salz zu sein gehört zu deiner Identität in Jesus. Ihr seid Salzstreuer und Taschenlampen Gottes. Es geht vielmehr darum, dass wir uns dieses Status bewusst werden. Ist dir klar, dass das so ist? Und dass dieser Status Möglichkeiten mit sich bringt? Denn Licht und Salz haben Möglichkeiten, haben Eigenschaften, die Umgebung verändern können, zum Guten. Und dann wird es darum gehen, zu schauen, wie Gott uns einsetzen kann, was wir mit diesem Status wirklich ausrichten können. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen besseren Auftakt für unsere Predigtreihe Ermutiger nicht hätte geben können. In den nächsten Wochen wird es sehr viel um Aufforderungen, Herausforderungen gehen. Ich werde euch Mut machen, Dinge zu wagen, euch anzustrengen. Aber heute, als Grundlage, gucken wir uns diesen Status an. Dass es eben nicht darum geht, was wir leisten, sondern es geht zuallererst um das, zu was uns Jesus gemacht hat. So, und damit sind wir dann dabei, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn wir Salz und Licht sind, wesensmäßig, dann bringt das Funktionen mit sich. Also Eigenschaften, die wir als Salz und Licht für diese Welt haben. Gucken wir uns das mal an. Wir fangen mit dem Salz an. Salz sieht küchenfertig ungefähr so aus, kennt jeder von euch. Aber Salz ist erstaunlich vielseitig und komplex, also zumindest für mich. Ich habe mal nach einer wissenschaftlichen Definition von Salz gesucht und Funktionsweisen und so, habe auch was gefunden und habe sie nicht verstanden. Ich habe einen guten Freund, der ist Mineraloge. Fragen wir den mal, der muss sich ja auskennen. Habe ich gemacht, der kennt sich auch aus, der hat es probiert mir zu erklären, da habe ich noch weniger verstanden und habe es dann aufgegeben. Ist auch völlig egal, für unsere Belange heute einigen wir uns einfach darauf, wenn wir von Salz reden, meinen wir dieses körnige, weiße Zeug, das wir alle aus der Küche kennen, was wir gerade hier vorne auch gesehen haben, okay? Und dieses Salz, das ist ein echter Alleskönner oder Vielkönner. Es würzt Speisen. Es konserviert Lebensmittel und es verändert den Tau- und Siedepunkt von Wasser. Darum taugt es auch, im Winter auf die Straße gestreut zu werden, um die Straße, die Bürgersteige eisfrei zu bekommen. Was hat Jesus aber jetzt damit gemeint, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde? Könnt ihr alles drei sein, ja? Ihr sollt die Welt auftauen. Gut, in Israel gibt es relativ wenig Schnee und Eis. Ich glaube, diese Bezugsebene können wir streichen, die wird ausscheiden. Aber meint er, ihr sollt der Welt Geschmack verleihen? Oder meint er, ihr sollt diese Welt konservieren? Und da gibt es sehr gute Argumente für beide Seiten. Die Ausleger kloppen sich da so ein bisschen. Ich erspare euch die Diskussion. Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass Jesus hier eher meint, wir sollen die Welt würzen, ihr Geschmack verleihen. Beide Möglichkeiten finden sich im Alten Testament, ist aber erstmal, gibt die Argumente für, die Würze sind die besseren. Und damit muss man sich aber natürlich auch die Grenzen eines Bildes immer wieder bewusst sein. Jesus hat oft in Bildern gesprochen, um ein oder zwei Fakten zu verdeutlichen. Wenn man diese Bilder aber komplett zu Ende denkt, wird es sehr schnell sehr schief. Als Beispiel hier, wenn wir die Welt würzen sollen, dann wäre es ja auch möglich, sie zu versalzen. Also wer schon mal Pudding gegessen hat, der eine Tasse Salz und eine Prise Zucker enthält, der weiß, dass ein zu viel an Salz, ein zu viel an Würze dem Essen nicht gut tut. Ist es bei uns auch so? Wenn wir zu viel Jesus in die Welt bringen, dann wird es schief, dann wird es nicht gut. Nein, hier hat das Bild eine Grenze. Das ist unmöglich. Ein zu viel der Wohltaten Gottes in dieser Welt geht nicht. Und genauso, wenn man Salz in Wasser tut, dann löst es sich auf. Dann verschwindet es ganz. Dann ist es nicht mehr als Salz zu erkennen. Sollen wir also in der Welt aufgehen? Sollen wir nicht mehr als Jesus-Nachfolger erkennbar sein und ja, mit unserer Würze da in ihr verschwinden? Nein, das ist wieder zu weit gedacht. Wir dürfen nicht in dieser Welt aufgehen. Das will Jesus hier überhaupt nicht sagen. Jetzt ist ja nochmal spannend, sich anzugucken, was wir da eigentlich an Würze in die Welt bringen sollen. Es ist Gottes Geschmack. Wenn wir diese Welt würzen, wie das funktioniert, gucken wir uns nachher noch an, dann schmeckt sie danach mehr nach Gott. Dann verändert sie sich im Sinne Gottes. Dann wird diese Welt mehr sein, wie Gott sie eigentlich gemacht hat. Und das ist so, weil er uns zu seinem Salz gemacht hat. Also, immer wenn ich jetzt von Würzen spreche, meine ich, durch unser Tun die Welt im Sinne Gottes zu verändern. Ein letztes noch zum Thema Salz. Jesus verknüpft sein Reden vom Salz ja mit einem Gerichtswort. Untauglich gewordenes Salz wird weggeworfen und zertreten. Unser Salz heute hat eine so hohe Qualität, dass das so gut wie nicht mehr passiert. Also geht eigentlich gar nicht, dass Salz schlecht wird. Den Hörern damals, zur Zeit Jesu, war das ein ganz geläufiges Bild. Da hatte man keine Trennmittel, man hatte keine anderen Stoffe, die man beimischen konnte. Die Salzgewinnung lief noch anders. Und so konnte Salz tatsächlich fad werden. Ja, und wenn Jesus dann sagt, das, was nichts mehr taugt, das wird zertreten, auf den Weg gestreut, dann kannten die das. Ich lasse das eigentliche Gerichtswort jetzt mal weg, weil das heute nicht die Zielrichtung der Predigt ist. Aber ein Gedanke war mir wichtig. Wenn wir nicht würzen, wer tut es denn bitte dann? Wenn wir als Salzstreuer nichts mehr taugen, wer soll denn dann den Geschmack Gottes in diese Welt bringen? Wir Christen dürfen das nicht. Den anderen möchte gern Salzstreuern überlassen. Außer uns kann das nämlich keiner, weil ihnen dieses Wesen fehlt. Also, dessen sollten wir uns bewusst sein. Wenn wir die Möglichkeit von Gott bekommen haben, sollten wir sie auch nutzen. Womit wir dann beim Zweiten wären, beim Licht. Welche Funktion hat Licht in unserer Welt? Das ist deutlich einfacher und eindeutiger als beim Salz. Natürlich zu beleuchten. Sieht man zum Beispiel auf diesem Bild hier sehr schön. Stockfinstere Nacht und Wald und dann gute Taschenlampen. Da verändert sich tatsächlich was. Ohne Licht kein Leben. Ohne Licht kann man nichts finden. Ohne Licht kann man so gut wie kein Ziel erreichen. Licht vertreibt die Dunkelheit. Ich denke, jeder kennt dieses Gefühl von absoluter Dunkelheit, wenn man nachts aufwacht, die Rollos sind unten und es ist wirklich stockdunkel im Zimmer. Und wenn man dann, vielleicht aus Rücksicht vor seinem Partner oder wenn man einfach zu faul ist, kein Licht anmacht, wenn man auf die Toilette muss oder irgendwo hingehen muss, was holen will, dann kann man sich schon mal in der eigenen Wohnung verirren. Besondere Würze verleiht das Ganze dann, wenn man kleine Kinder hat, die gerne mit Playmobil oder Lego oder so spielen, aber das Aufräumen noch nicht so verinnerlicht haben. Wenn dann kein Licht da ist, dann kann das ganz, ganz wehtun. Und schaltet man dagegen Licht einfach an, einmal Klick am Schalter, ist die Orientierung überhaupt kein Problem mehr. Man sieht all die bösen Stolperfallen und kommt ganz einfach dahin, wo man hinkommen möchte. Und das kann man jetzt ganz einfach auf das geistliche Leben von Menschen übertragen. Nochmal ein Schnelldurchlauf durch die Sündenlehre. Der Mensch ist geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das ist sein einziger Daseinsgrund. Aber Sünde verhindert das. Sie trennt uns von Gott, von diesem wahren Licht und macht es unmöglich, zu Gott zu kommen. Jeder Mensch muss unweigerlich am Ziel seines Lebens, an dem Grund, wofür es ihn gibt, vorbeileben. Ein Mensch hat keine Möglichkeit, zu einer heilen Beziehung zu Gott zu finden, weil die Sünde ihn in Dunkelheit hüllt. Er wird Gott nicht finden. Unmöglich. Und dann kommt Jesus und macht es hell. Weil er selber das Licht dieser Welt ist, könnt ihr in Johannes 8, Vers 12 nachlesen. Er hat uns den Weg gezeigt, geleuchtet. Wir haben erkannt, wer Gott ist und leben jetzt zielführend. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, können das nicht. Die irren weiter im Dunkeln herum und brauchen dringend Licht. Und hier kommen wir als Taschenlampen Gottes ins Spiel. Wir zeigen ihnen durch Worte und Werke den Weg zu Gott. Wir bringen Licht in die Dunkelheit. Wir vertreiben die Finsternis. Wir zeigen, wo die Stolperfallen am Boden liegen. Wir bieten Orientierung. Wir ermöglichen es ihnen, den Sinn ihres Lebens zu finden. Oh, dazu sind wir in der Lage, weil Gott uns zu seinem Licht gemacht hat. Und auch hier finden wir eine, wenn auch deutlich indirektere Gerichtsandrohung. Wir haben es in der Hand, unser Licht auf einen Leuchter zu stellen und erstrahlen zu lassen, bis in den hintersten Winkel unserer Umgebung. Oder wir können es irgendwo unter das Bett stellen und einen Eimer drüber stülpen. Dann leuchtet das immer noch. Es sieht nur keiner mehr, weil wir es ja abgedeckt haben. Und an dieser Stelle verwendet Jesus dann einen Befehl. In Vers 16 sagt er, darum lasst euer Licht leuchten unter den Menschen. Wir haben den Status geklärt, wir wissen, was wir bewirken können und jetzt sollen wir das alles zur vollen Entfaltung bringen. Und im letzten Punkt möchte ich mir mit euch angucken, wie das praktisch heute bei uns gehen kann. Und dabei ist mir aufgefallen, als ich mir das so überlegt habe, dass Salz und Licht häufig die zwei Seiten einer Medaille sind. Denn wenn wir etwas tun, das dem Wesen Gottes entspricht, von dem wir ja unsere Würz- und Stahlkraft haben, dann passieren zwei Sachen. Erstens, wir verändern diese Welt, wir würzen sie, wir geben ihnen ihr Gottes Geschmack. Und zweitens, wir zeigen den Menschen, wie Gott wirklich ist, wir beleuchten sie. Darum werde ich jetzt bei den einzelnen Tipps immer beide Sachen gleich mit behandeln und aufzeigen. Und der erste und ich denke, größte Tipp, den ich da geben kann, ist, wir würzen und beleuchten diese Welt, wenn wir den Menschen vergeben. Vergebung ist eines der großen Themen in der Bibel. Das ist logisch, weil es ja darum geht, dass Gott uns vergibt durch das Opfer Jesu. Aber es gibt massig Stellen in der Bibel, wo es auch darum geht, dass wir anderen vergeben sollen. Der Maßstab, mit dem wir vergeben, wird auch an uns angelegt werden. Vergebung ist Gottes Kernanliegen und darum sollte das auch ganz oben auf unserer Agenda stehen, wenn wir darüber nachdenken, wie wir diese Welt bereichern können. Und mir fällt wirklich kein Kontext ein, in dem die Vergebung keine Rolle spielen würde. Von der kleinsten Zelle der Familie, der Partnerschaft, über die Gemeinde, die Arbeit bis hin zur ganz großen Bühne der Weltpolitik kann Vergebung alles verändern. Ich denke, das ist einer der Hebel, wo wir mit am meisten bewegen können. Und ich möchte das ganz deutlich sagen. Vergebung ist nichts Leichtes. Vergebung ist nichts, was mal nur so nebenbei passiert. Vergebung tut weh. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Vergebung ist unmenschlich. Denn Vergebung ist göttlich. Nur in der Bindung an Christus, wenn wir an ihm dranbleiben, uns von ihm seine Sicht und seine Kraft holen, werden wir überhaupt eine Chance haben. Von uns aus können wir nicht vergeben. In einzelnen Fällen vielleicht. Aber wenn jemand wirklich böse schuldig gegen uns wird, dann geht das nur mit der Kraft Gottes. Wir brauchen hier Jesus. Ich begleite seit ein paar Jahren immer wieder Menschen in Konfliktsituationen. Ehepaare, Freunde, was auch immer. Und logisch, in jeder Art von Beziehung gehen Dinge schief. Gibt es Versäumnisse am anderen, handfeste Schuld. Oftmals ist auch Kommunikation ein großer Schlüssel. Aber was Beziehungen wirklich zerstört und wo ich merke, es wird ernst und bitter ernst, dass oftmals keine Rettung mehr möglich ist, ist der Punkt, wenn keine Vergebung mehr gewährt wird. Wenn eine der beiden Parteien nicht mehr bereit ist, dem anderen zu verzeihen, dann ist das oftmals der Tod dieser Beziehung. Und ich glaube, wenn wir das lehren, wenn wir das vorleben, dann können wir der Welt eine Würze verleihen, die ihresgleichen sucht. Und ich könnte das jetzt in jedem Bereich unseres Lebens durchbuchstabieren. Ich könnte Beispiele aus meiner Ehe erzählen, aus meiner Kindererziehung. Ich könnte euch erzählen, wie ich mit meinen älter werdenden Eltern umgehe, wie das in der Gemeinde sein kann, Arbeit und so weiter. Ich würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber stellt euch einfach jeden beliebigen Bereich eures Lebens vor, in dem ihr es mit Menschen zu tun habt. Wenn dort durch euch eine Kultur der Vergebung mehr und mehr Raum einnimmt, dann wird das Ganze dem Himmel immer ähnlicher werden. Stellt euch diese Gemeinde hier vor, die von einer Kultur geprägt ist, einander zu vergeben, nichts nachzutragen. Wenn das ganz tief in unserer DNA drin ist, wie anziehend das für Menschen sein wird. Stellt euch vor, wie sich eure Familie, eure Arbeit, eure Nachbarschaft verändern würde. Wenn wir die Welt mit Gottes Vergebung würzen, wird sie mehr nach Gottes Reich, nach ihm schmecken. Das war das Salz, wie es mit dem Licht. Auch hier, ich glaube, wenn wir vergeben, dann werfen wir nicht nur eine Taschenlampe, sondern einen richtigen Scheinwerfer auf das wahre Wesen Gottes. Dann zeigen wir den Menschen, wie Gott wirklich ist. Die Menschen haben so viele Zerrbilder Gottes im Kopf. Ja? Der ferne Opa, den die Menschen nicht interessieren, beziehungsweise der überhaupt keine Möglichkeit hat, irgendwas einzugreifen. Oder der zornige Weltherrscher, der nur darauf wartet, andere zu bestrafen. Wohlgemerkt, es sind nicht nur die Nicht-Christen, die solche Zerrbilder haben. Auch wir haben oftmals so schiefe Bilder von Gott im Kopf. Und wenn wir dann kommen und Vergebung leben, dann richten wir diesen Scheinwerfer, der wir dann sind, auf Gottes wahres Wesen, das bestimmt wird von der Sehnsucht danach, Vergebung in diese Welt zu bringen. Da dürfen wir strahlen, leuchten, blinken und den Menschen zeigen, ja, dass es Gott ist, der die Vergebung erfunden hat, der sie zu seinem Kerngeschäft erhoben hat, der barmherzig, gnädig, gütig, voller Geduld ist, der dann nur darauf wartet, dass wir zu ihm kommen, damit er uns seine Vergebung geben kann. Also, wenn wir vergeben, leuchten wir den Menschen den Weg zu Gott. Noch ein zweiter Tipp. Wenn wir Menschen dienen, dann würzen und leuchten wir. Und auch hier an dieser Stelle sind die Möglichkeiten fast unendlich. Das geht los bei den ganz kleinen, unscheinbaren Dingen. Einander anlächeln, die Tür aufhalten. Geht weiter bei den größeren Sachen, der Nachbarin helfen, die Tiere zu versorgen. Bei den noch größeren Dingen, dem Renovieren einer Wohnung oder Babysitterdiensten regelmäßig bei Familien, denen gerade alles über die Ohren wächst. Und ich glaube, auch als Gemeinde sind wir da schon echt nicht schlecht aufgestellt. Wir haben füreinander, das genau das tut. Wir wollen diese Alltagsbegleitung gerade anschieben. Und ich weiß von vielen von euch, dass ihr das schon lebt. Wir sind da echt gut drin. Und lasst uns dabei bewusst sein, wenn wir anderen Menschen durch praktische Hilfe Gutes tun, dann würzen und beleuchten wir diese Welt. Und was es bringt, das merkt ihr daran, wenn ihr den Spieß mal umdreht. Wenn ihr mal den umgekehrten Weg geht und euch überlegt, wie es sich angefühlt hat, als euch geholfen wurde. Und hier hatte ich echt die Qual der Wahl. Was erzähle ich denn? Mir ist schon so oft geholfen worden, das ist so gut. Und mir ist eine Geschichte eingefallen, die sich ganz tief in mir eingebrannt hat. Nach meiner Scheidung oder nach meiner Trennung, muss ich sagen, musste ich meine Wohnung übergabebereit machen. Die Wohnung war mehr oder weniger leergezogen. Ich war zuerst ausgezogen, meine damalige Frau dann 2 Monate später. Und es war mein Job, diese Wohnung übergabebereit zu machen. Da standen noch ein paar Möbel drin, die raus mussten. Es mussten die Löcher an der Wand zugespachtelt werden, ein paar Schönheitsreparaturen. So. Nichts Großes, eigentlich. Für mich zu diesem Zeitpunkt war das ein paar Nummern zu groß. Das waren die Reste, das waren die Trümmer meines alten Lebens. Und ich war froh, wenn ich den Tag von morgens bis abends überstanden habe, wenn ich meine Arbeit halbwegs gebacken bekommen habe, diese Wohnung abzuschließen. Ich habe nicht gewusst, wie ich das packen soll. Und ich habe das jemandem aus der Gemeinde wirklich nur nebenbei erwähnt, dass es bis Ende der Woche gemacht sein muss. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich das schaffen soll. Und nach dem Gottesdienst am Sonntag standen auf einmal 12 Leute da. Unabgesprochen, die gesagt haben, komm, los geht's, wir helfen dir. Von wegen, wir helfen dir. Ich stand eigentlich nur daneben. Die haben das gemacht. Das war eine Sache von noch nicht mal 30 Minuten. Und doch für mich eine absolute Großtat. Da ist das Licht Gottes aufgegangen. Da wurde meine Seele verbunden. Da hat sich meine Welt zum Guten gewendet. Wie fühlt es sich an, wenn Menschen dir Gutes getan haben? Erinnere dich an dieses Gefühl. Du hast die Chance, es in anderen auszulösen und so die Welt in Gottes Sinne zu verändern und die Menschen auf unseren Gott hinzuweisen, der seine Kinder zu sowas befähigt, Taschenlampen und Salzstreuer durch solche vermeintlichen Kleinigkeiten. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch eine Sache erwähnen, die ich in zwei Kommentaren gefunden habe. Die stellen die absolute Notwendigkeit heraus, von Jesus zu reden. Wir müssen von Jesus erzählen, um die Welt zu würzen und zu beleuchten. Denn wie sollen die Menschen den Weg zu Jesus finden, wenn niemand ihnen diesen Weg mit Worten erklärt? Und ich gestehe, ich bin hier sehr hin und her gerissen. Ich bin ein großer Freund davon, von Jesus zu reden. Und ich mache euch Mut, euren Glauben zu bekennen und den Menschen um euch herum von Jesus vorzuschwärmen, von ihm zu erzählen. Und weil das so wichtig ist, wird es bald eine ganze Predigtreihe geben, einen Seminartag hier in der Gemeinde. Dazu, wie können wir mutig und fröhlich Zeugnis geben? Voll wichtig. Aber gleichzeitig möchte ich es auch mit Franz von Assisi halten, der gesagt hat, rede. Und wenn es sein muss, auch mit Worten. Ich glaube, dass diese anderen Tipps, die wir uns angeschaut haben, ein genauso lautes Zeugnis von der Güte Gottes geben wie unsere Predigt, wie unser Reden. Ihr könnt so viel von Jesus reden, wie ihr wollt. Wenn euer Leben nicht salzt und leuchtet, werden diese Worte einfach verhallen. Dann wird das nicht zusammenkommen. Darum, lasst uns darum ringen, dass beides eben zusammenkommt. Dass wir leben, lieben, dienen und gerne auch von Gott erzählen. Auf dass viele diesen Weg zum Vater finden. Amen.